mit welchem Auto der Zukunft ihr künftig im Stau stehen werdet. Darüber werden wir heute unter anderem sprechen und in den nächsten beiden Teilen, denn wir sprechen bei Benzmann, dem Management-Podcast, über die fetteste Industrie, die wir in Deutschland haben. Es geht natürlich um die Automobilindustrie. Lieber Karl Christian, du siehst aus, als ob du Benzin im Blut hast.
Welch Einleitung. Hallo Rolf, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Und ich kann dich beruhigen, ich habe alles mögliche andere im Blut, aber derzeit kein Benzin.
Naja, dann werden wir das nachher noch weiter vertiefen in unserem Podcast. Liebe Freunde, seid gespannt bei Benzmann.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von bei Benzmann, dem Management-Podcast. Zugegebenermaßen, ihr Lieben, haben wir eine recht lange Sommerpause eingelegt, aber sind jetzt frisch erholt und nicht mehr braun zurück. Lieber Karl Christian, warum haben wir uns so viel Zeit gelassen, diese Sendung und die folgenden vorzubereiten?
Das stimmt, das ist eine gute Frage und es liegt nicht daran, dass wir jetzt kurz vor den adventlichen Glühweinständen nochmal mit besinnlichen Äußerungen zur Automobilindustrie herhalten wollten, sondern tatsächlich leider, dass ich krankheitsbedingt länger ausgefallen bin. Es lag nicht am Rolf, das ist eine besonders wichtige Information, die wir an der Stelle geben müssen, sondern ausschließlich an mir. Ich war einigermaßen schwer erkrankt und deshalb wie ein Auto out of order und dementsprechend bin ich jetzt nach einem kleinen Werkstattaufenthalt wieder verfügbar.
Was für eine Freude. Schön, dass du wieder am Start bist, lieber Karl Christian. Wir sprechen über die relevanteste Branche, die
wir zumindest nach eigenen Angaben.
Ja, wie es halt immer so ist, die es in Deutschland gibt. Wir sprechen über die Automobilbranche. Und tatsächlich ist diese ja die größte Branche im verarbeitenden Gewerbe. Und gemessen am Umsatz, der mit Abstand bedeutendste Industriezweig in Deutschland. Mal kurz ein paar Eckzahlen. Die Unternehmen der Branche erwirtschafteten im Jahr 2021 einen Umsatz von gut, sage und schreibe, 411 Milliarden Euro und mit rund 786.000 Beschäftigten. Das ist ja schon mal ein echtes Dickschiff. Das merkt man auch. Würde es das nicht mehr geben, dann hätten wir ein echtes Problem in Deutschland.
Das stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen die Haltung, die die Automobilindustrie Richtung Bundesregierung transportiert. Immer dann, wenn es darum geht, tatsächlich Veränderungen wie jetzt zum Beispiel die Transformation in die Elektromobilität irgendwie unternehmensschonend auch zu verpacken. Aber darüber reden wir ja im zweiten Teil. Heute machen wir ja den Überblick über die Branche, so ein bisschen über die Wertschöpfungsketten, über die wesentlichen Player und kommen dann im zweiten Teil unseres Podcasts zur Automobilindustrie, zu genau der jetzt wichtigen Transformation weg von den Verbrennermotoren hin zur Elektromobilität.
Genau, und im dritten Teil werden wir sozusagen ergänzend an das Thema Transformation und Innovation auch über Geschäftsmodelle sprechen. Also sprich, welche Möglichkeiten bieten sich denn in Zukunft bei der Automobilbranche und bei auch verwandten Branchen, muss man ja sagen. Denn das Erstaunliche ist ja nach wie vor, dass in dieser Branche wir eine unglaubliche Fertigungstiefe ja auch haben.
Ja, also das ist, glaube ich, einer der Punkte, die man von außen betrachtet anders wahrnimmt. Mit Fertigungstiefe beschreibt man ja im Prinzip den Eigenproduktionsanteil der Hersteller und der liegt mit circa 3/4 des Umsatzes in der Automobilindustrie erstaunlich hoch. Nur 1/4 des Umsatzes in der Automobilindustrie machen etwa die Zulieferer beziehungsweise die zum Beispiel spezialaufbauten Hersteller. Das zeigt aber tatsächlich, dass wir eine enorme Fertigungstiefe bei dem eigentlichen Hersteller haben. Und das, was wir immer so wahrnehmen, die Automobilindustrie, also die Marken, die wir kennen, plus deren Zulieferer, wie zum Beispiel ZF, Bosch und andere, Das scheint doch in den Größenverhältnissen anders zu sein, als wir es immer wahrnehmen. Also es ist kein paritätisches Verhältnis, sondern die Fertigungstiefe und der Anteil am Umsatz liegt doch deutlich bei den Herstellern.
Stichwort Wahrnehmung, ja, wenn man über eine Branche spricht, dann nimmt man die ja vor allen Dingen auch über Köpfe wahr, die entweder im direkten Umfeld sind und beispielsweise im Stau neben einem stehen, in einem anderen Fahrzeug. Ich glaube, eine gewisse Panik, die bei manchen Elektromobilisten da draußen ist, wenn du in einem Stau stehst und allmählich deine Batterie flöten geht, dann gehst du zurück zum Abschalten der Systeme. Hast du erst neulich gesehen,
nicht wahr? Genau, richtig. Genau. Ich hab erlebt, wie ein Elektrofahrzeug neben mir offensichtlich mit immer weniger Restreichweite versehen im Stau stand und dann tatsächlich einen Verbraucher nach dem anderen abgestellt hat, bis dann dieses Fahrzeug im Dunkeln auf der Autobahn stand und relativ hilflos gestrandet wirkte. Aber wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm, wie es zunächst sich anmuten ließ.
Das ist der Nachbar im Stau, aber es gibt natürlich die Köpfe der Automobilbranche, die schon auch eine Strahlkraft haben. Manche sind nicht mehr da.
Genau. Lass uns auch unser Liebling, Herbert Diess, hat uns verlassen.
Lass uns doch eingangs noch mal kurz über Herbert Diess sprechen. Was bedeutet denn das eigentlich, wenn der Volkswagen-CEO nicht mehr CEO ist? Weil das hat ja schon mutmaßlich eine Strahlkraft auf die Branche. Und was sagt eigentlich sein Freund Elon Musk, mit dem er ja ab und zu auf einem Bild zu sehen war?
Ja, es stand ja tatsächlich in der einen oder anderen Kolumne, dass er da bald auftaucht bei Tesla und sich dort verdingt. Das ist ja bisher zumindest nicht passiert. Aber man kann hoffen, dass der neue Volkswagen-Chef Oliver Blume mehr Kontakte zur Bundesregierung hat. Das erste bemerkenswerte Thema war ja sein Kontakt zu Christian Lindner rund um die Frage der künftigen E-Fuels. Also von daher, eine besondere Nähe des Volkswagen-Konzerns ist ja Gott sei Dank allein schon durch die Besitzverhältnisse zur Politik gegeben. Also von daher werden wir uns sicher auch immer mal wieder mit Volkswagen im Speziellen beschäftigen, aber auch nicht jetzt ein Markenbashing oder die Abarbeitung an allen deutschen Automobilmarken vornehmen, sondern wollen tatsächlich ein Stück weit verstehen, wie funktioniert diese Industrie. Und da ist ein zweiter Punkt, den man auch so aus der Wahrnehmung allgemein etwas anders wahrnimmt, denn nur 2/3 des Umsatzes, also 274 Milliarden Euro, erzielen die Unternehmen der deutschen Automobilindustrie im Ausland. Das verwundert ja auch. Das bedeutet, wir haben einen sehr, sehr großen und sehr, sehr starken Binnenmarkt, der hier eine Relevanz hat, also 2/3 Export, 1/3 im Binnenmarkt. Das hätte ich so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin.
Naja, also unter der Voraussetzung, dass andere Länder keine Autos bauen würden. Aber es gibt natürlich auch andere Länder. Also wie zum Beispiel
aber wir importieren ja auch noch
Autos. Wie zum Beispiel ein Toyota oder so.
Nein, wir importieren ja aber auch noch Autos.
Na, das ist richtig.
Also von daher ist schon erstaunlich, bezogen auf die Größe von Deutschland, bezogen auf die Fläche, bezogen auf die Einwohnerzahl, dass wir wirklich sehr, sehr automobilaffin sind und offensichtlich all unsere großen Automobilhersteller schon zum Teil zur Deckung des Eigenbedarfs letztendlich benötigen.
Ist das denn aus deiner Sicht gut, schlecht oder ist halt so?
Ja, das stellt natürlich schon so ein bisschen die Frage nach der Zukunft des Automobils, weil das wäre ja dann gut oder unschädlich, wenn es so weitergehen würde wie in der Vergangenheit. Wenn wir also weiterhin kein Zweifel am Verbrenner- oder Dieselmotor hätten, die Unternehmen weiter mit ihrer Modellpolitik, mit ihrer Motoren- und Modellstrategie so fahren könnten wie in der Vergangenheit. Dem ist aber ja nicht mehr so. Zum Teil durch regulatorische Vorgaben, zum Teil durch Selbstverpflichtung haben die Hersteller sich ja jetzt in eine Transformation begeben, die dazu führt, dass es natürlich massive Verwerfungen geben wird. Zum einen bei den Herstellern selbst, zum anderen aber natürlich auch in der Zulieferindustrie, die dazu führt, dass diese Gesamtproduktion Branche und damit auch dieses Gesamtelement unseres verarbeitenden Gewerbes schon einer etwas unsicheren Zukunft entgegenstrebt.
Und wenn du es natürlich auch nochmal im Kontext der Zulieferunternehmen betrachtest, bekommt das Ganze natürlich nochmal mehr Wumms. Und zwar dahingehend, dass ja so ein Auto, wie wir alle wissen, wird ja nicht von BMW komplett selbst gebaut oder von VW oder sonst irgendwas. Das sind ja oft im Kern einfach hier auch Marken. Und diese Marken, die werden zusammengebaut, ja. Und dieser Zusammenbau, der findet natürlich durch zig Zulieferunternehmen statt, die im Vorfeld natürlich dann aktiviert werden, um jeweils ihr Teilchen eben zuzusteuern zu diesen Autos. Und rund 70% der Wertschöpfung der Automobilindustrie findet am Standort Deutschland genau durch diese Zulieferunternehmen statt. Das ist schon ein gewaltiges Thema. Will ja auch heißen, wenn du mal zwischen den Zeilen sozusagen liest, wenn die Automobilkonzerne eben nicht auf die Zulieferung innerhalb des eigenen Landes setzen wollen würden müssen, dann hätten wir das nächste Problem.
Ja, jein. Also das stimmt. Ich denke, diese auch sehr deutsche Idee des Systemlieferanten, also dass praktisch Zulieferer wieder durch eigene Zulieferer so einen ganzen Systemblock liefern. Also ganz häufig ist das zum Beispiel der Kabelstrang oder Teile der Innenausstattung, die wirklich relativ vorgefertigt schon ans Fließband kommen. Ist natürlich zum einen Wohl und Weh in einem. Also es zeigt, dass die Wertschöpfungssystematik sich auch in den Vorstufen der Produktion, also vor der eigentlichen Hochzeit am Fließband, tatsächlich schon gut organisieren lässt und dass wir offensichtlich auch sehr stark sind, derartige Entwicklungspartnerschaften zu begründen und hier eigentlich ein sehr optimales Zusammenarbeiten haben. Auf der anderen Seite müssen wir uns eben vergegenwärtigen, dass diese Zulieferer sehr, sehr eng in diese Systeme eingebunden sind und dass nicht jede Komponente, die ein derzeitiges Fahrzeug, also mit Verbrenner oder Dieselmotor, benötigt, später noch benötigt wird in einem Elektromobil. Sicher viele, viele Dinge, Innenausstattung, Assistenzthemen oder ähnliches. Aber zum Beispiel ein Getriebe ist in dieser Form so ja bekanntlich nicht notwendig. Man arbeitet jetzt tatsächlich auch mit Getrieben ja zunehmend im Elektromobilbereich, weil man bestimmte Leistungsentwicklungen noch besser abfangen kann und einen besseren systemischen Ansatz hat. Aber letztendlich wird nicht jede Komponente sich so eins zu eins übertragen lassen und man wird nicht in den gleichen Partnerschaften, nicht in den gleichen Systemen zwingend arbeiten können.
Aber letztendlich auch die Diskussion doch um das Thema Elektromobilität ist ja auch noch nicht zu Ende geführt. Ja? Also es ist ja bei weitem nach meiner Einschätzung nicht so, dass wir zukünftig eine Automobilindustrie haben werden, welche unisono auf Elektro setzt. Oder etwa doch?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Das kommt ja tatsächlich zum Teil auch auf den Exportmarkt an. Es gibt ja Exportmärkte, die derzeit vielleicht noch nicht ganz die Bedeutung haben, bei denen aber unter Umständen Elektromobilität nicht die Rolle spielt. Das sind im Regelfall die unterentwickelten, von uns als Emerging Markets bezeichneten Länder, in denen mutmaßlich über die von der EU gesetzten Fristigkeiten hinaus auch Verbrennermotoren im Einsatz sein werden, sodass dort immer noch relevante Restmärkte sind. Allerdings nicht zwingend für die deutschen Automobile, die alle ja am High-End sind. Und wir werden in späteren Folgen ja noch darüber diskutieren, ob die Entwicklung, dass Deutschland jetzt auch ganz dezidiert das Luxussegment anstrebt. Also sehr markant hat es ja Mercedes unternommen, sich zu positionieren. BMW geht jetzt mit etwas moderaterer Tonalität, aber letztendlich in die gleiche Ecke. Das sind natürlich dann nicht die Märkte für diese Fahrzeuge. Also wenn wir nur noch X7 und S-Klasse produzieren, dann kommen wir damit nicht in den indischen Markt. Also dort braucht man andere Fahrzeuge, dort braucht man tatsächlich für den Zustand des Marktes auch andere Preisschienen, die bedient werden.
Aber da würde ich gerne mal reingrätschen, könnte aber trotzdem ja eine Strategie sein. Also wenn du dir jetzt mal gerade das Luxussegment anschaust, auch in anderen Branchen, Stichwort, du bist in einer Großstadt in der Fußgängerzone und vor den Luxusläden, da sind Schlangen.
Ja, das bewegt dich nachhaltig.
Ja, da geht halt wirklich was. Genau. Ja, und letztendlich kannst du natürlich schon an solchen Luxusprodukten, ja, die recht teuer sind, kannst du letztendlich höhere Renditen erzeugen. Das Porsche-Phänomen beispielsweise. Ja. Wir kennen es ja alles. Es kann doch eine Strategie beispielsweise sein für die deutsche Automobilindustrie, dass man eben nicht auf diese gewaltigen Stückzahlen geht und kleinere Umsatzrenditen, sondern eben dann halt auf die fette M-Klasse mit einer besseren Umsatzrendite beispielsweise.
Kann man machen. Kurzer Exkurs für unsere Zuhörer an dieser Stelle. Das Thema mit den Schlangen vor den Louis Vuitton-Läden können Sie auch in der aktuellen Chefsache Fernsehsendung gut verfolgen. Da geht es auch um Konsum und tatsächlich um die Frage, sind diese Schlangen in den Fußgängerzonen schädlich für unser wirtschaftliches Tun oder nicht? Zurück zum eigentlichen Thema. Ja, man kann natürlich so eine Strategie verfolgen. Das machen ja auch einzelne Hersteller sehr erfolgreich. Also ganz weit vorne ist, was die Verknappung von Fahrzeugen angeht, zum Beispiel ja Ferrari. Aber die haben nicht den Anspruch, gleichzeitig Volumenhersteller zu sein. Also die brauchen keine großen Volumen, sondern die haben manufakturähnliches schaffen, um diese Fahrzeuge sehr, sehr rentabel zu produzieren, während die deutschen Premium-Hersteller doch alle von großen Stückzahlen herkommen. Und von daher bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie dieser Umbau der eigenen Produktivität hin zu kleineren Stückzahlen tatsächlich vonstatten gehen soll. Der Punkt, über den ich aber tatsächlich im Kontext auch mit den Zulieferern vorhin nochmal sprechen wollte, ist, dass die Transformation, über die wir ja, wie gesagt, detailliert noch sprechen werden, aber an dieser Stelle sei trotzdem der Ausblick gestattet, ja vielfältig auch die Struktur des OEMs, also des Herstellers, verändert, weil die deutschen Hersteller sind ursprünglich alle über den Motor und über die technische Kompetenz gekommen. Wenn die Elektromobilität die vorherrschende Mobilität zukünftig sein wird, dann werden in wesentlichen Teilen Komponenten, die vormals Slogans wie Freude durchfahren oder derartige Slogans verlieren etwas an Volumen, wenn man ehrlich ist, oder an Wirkung, weil der Elektromotor, die Batterie, also künftige wesentliche Komponenten gar nicht zwingend aus dem eigenen Haus kommen. Das heißt, für die deutschen Hersteller bleibt dann letztendlich das Design, die Optimierung, der Luxus, all das übrig, aber nicht mehr die Grundfunktionalität des Fahrzeugs selbst.
Was ja uns zugleich auch wieder in den Bereich Innovation bringt. Ja?
Absolut.
Also sprich, die deutschen Autos, die sind natürlich schon auch im nationalen, genauso auch im internationalen Wettbewerb dafür bekannt, dass sie qualitativ hochwertig sind, dass sie auch im Premium-Segment durchaus angesiedelt sind. Aber das geht natürlich halt auch nur, nicht nur, wenn das Ding gut aussieht und teuer ist, sondern das, was auch unter der Haube ist und in der Tür und wo auch immer im Sitz, das muss schon pickepacke voll sein mit Innovationen, mit Verbesserungen. Und hier sprechen wir schon auch über das Thema Forschung. Forschung ist ja, wenn man es hier auch nochmal mit Kennzahlen und Eckdaten bemüht in dieser ersten Folge, ein hochrelevanter Bereich, der Milliarden schluckt, oder wenn man jetzt einfach sich mal vorstellt, rund ein Drittel der Beschäftigten im Forschungsbereich der gesamten deutschen Wirtschaft ist in der Automobilindustrie. Mhm. Ein Drittel. Donnerwetter.
Ja, absolut. Wobei, mir fällt jetzt übrigens der Audi-Slogan wieder ein, der heißt Vorsprung durch Technik. Aber dieser Vorsprung durch Technik, und der bildet sich ja genau in dieser Innovation, die du beschreibst, ab, ist eben auch noch mal näher zu betrachten, weil im Moment erleben wir ja, dass in den asiatischen Märkten deutsche Automobile doch gewisse Einbrüche haben. Das liegt zum einen an der geopolitisch-strategischen Lage, zum anderen aber durchaus daran, dass im Konsumentenverhalten der Asiaten die Konnektivität des Fahrzeugs ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist, weil die extrem viel im Stau stehen und dadurch eine barrierefreie Verbindung zu ihren Handhelds herstellen wollen, möglichst einen attraktiven Innenraum haben wollen, und zwar nach ihren Vorstellungen, sodass dieses Thema Qualität und Belastbarkeit im Hochperformance-Bereich für die gar keine große Rolle spielt, sondern die wollen Licht, Sound, Konnektivität im Innenraum haben. Und da stellt sich dann vielfältig die Frage, sind wir gleichzeitig die besten Anbieter?
Ja, natürlich. Und da setzt ja wiederum das Thema Innovation an. Also sprich, fragt man jetzt andere Automobilisten und schaut bei diesen, wo die Innovation ist, oder muss man tatsächlich auch einen Blick deutlich neben der eigenen Branche setzen und hier auch Aspekte mit reinbringen in ein Fahrzeug, an die man halt vielleicht vorher auch niemals gedacht hat. Das wird aber auch Thema in der Innovations- und Transformationsfolge sein.
Und da kann ich tatsächlich auch insofern im Ausblick auf den dritten Teil zurückblicken auf eine unserer Chefsachen-Fernsehsendungen schon vor einiger Zeit, als wir die Behauptung aufgestellt haben, die sich jetzt vielfältig bewahrheitet hat, dass das künftige Automobil mehr Computer sein wird, als wir uns das derzeit vorstellen können, und dass das Betriebssystem, also die Software im Unternehmen, die Hardware schlagen wird. Und da bin ich fest von überzeugt, dass das genauso ist. Und wir sehen ja, welche großen Probleme das bei allen Herstellern in Deutschland macht, die Betriebssysteme für die Fahrzeuge zu entwickeln. Volkswagen nahezu gescheitert mit dem Versuch, eigene Softwarekompetenz rechtzeitig aufzubauen, sodass man jetzt im Hause Volkswagen in den unterschiedlichen Marken zwei unterschiedliche Strategien fahren muss, um den Endkunden zu bedienen. BMW, Mercedes mit Rückschlägen in den eigenen Entwicklungsszenarien, bei Mercedes jetzt mit hoher Abhängigkeit zu dem Systemlieferanten, der künftig das Betriebssystem des Autos gewährleistet. Also man sieht in dieser Konfiguration des Fahrzeugs verändert sich gerade ganz viel, und in den Werttreibern verändern sich auch ganz viele Dinge.
Was letztendlich auch dazu führt, dass auch diese Industrie ja nochmal anders denkt. Also es ist bei weitem ja nicht mehr so, dass man quasi hier nur auf die eigenen Strukturen schaut, sondern auch das Thema Kooperation, auch unter Federführung beispielsweise der Bundesregierung, ins Ausland ist ja durchaus gang und gäbe, auch beispielsweise gemeinsam mit den Chinesen.
Genau, und vor allen Dingen natürlich noch lieber untereinander. Das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon, dass Automobilhersteller sich zusammengeschlossen hatten, um Mobilitätsdienstleistungen anzubieten. Sie haben sich zusammengeschlossen, um Navigationssysteme einzukaufen. Sie haben sich zusammengeschlossen, um Standards zu entwickeln. Also hier ist tatsächlich Kollaboration schon sehr, sehr weit. Und ich glaube, das ist schon auch eine Lösungsstrategie für die Aufrechterhaltung der Bedeutung der Automobilindustrie in Deutschland.
Ja, es wird über Zukunft der Mobilität natürlich gesprochen. Wie wird diese denn letztendlich aussehen? Wird es letztendlich die Elektromobilität sein? Wird es vielleicht doch der Wasserstoff sein, der kommen wird? Auch da sieht man gewisse Hoffnungen am Markt, dass du vielleicht gar nicht mehr so viel am Auto machen musst, sondern einfach einen anderen Brennstoff sozusagen reinfüllst. Mhm. Wie schätzt du sowas ein?
Also ich glaube, dass die Brennstoffzelle tatsächlich ein Thema wird, weil sie gegenüber der Batterie erhebliche Vorteile bringt. Also insofern gehe ich davon aus, dass das tatsächlich kommt. Ein Seitenstrang, den ich jetzt persönlich für nicht so spannend halte, sind die E-Fuels. Das halte ich eher für ein Gimmick und weniger für eine große Lösung. Ich finde aber tatsächlich, dass diese Anpassungsfähigkeit der Automobilindustrie sehr, sehr hoch einzuschätzen ist. Und von daher mit all der ingeniösen Kompetenz, die da drin steckt, sicher auch noch Lösungen kommen, die uns sicher an der einen oder anderen Stelle noch überraschen. Ich finde schade, dass manche Dinge sich nicht bewahrheitet hatten. Also Volkswagen hatte schon vor gefühlt 20 Jahren ein 1-Liter-Auto. Das ist genauso wenig verfolgt worden wie die Fahrzeuge, die ansonsten verbrauchsoptimiert waren. Und das hat man dann, dieser Weg überzeugt mich jetzt zumindest ad hoc noch nicht, zugunsten der großvolumigen Fahrzeuge mit den höheren Margen mal zumindest zurückgestellt. Die haben aber ein Risiko, glaube ich, das tatsächlich auch zunehmend transportiert wird. Gerade bei den großen Herstellern laufen die ja vielfältig auf einer sogenannten Plattformstrategie. Also man hat die gleiche Plattform, was zum Beispiel bei Volkswagen dazu führt, dass ein Audi Q7 auf der gleichen Plattform fährt wie ein Volkswagen Touareg, wie ein Bentley und wie ein Porsche Cayenne. Das ist, glaube ich, für den Konsumenten auch ein schwieriges Unterfangen und kann auch tatsächlich zu einem schwierigen Unterfangen führen, wenn die Bandbreiten einfach so groß sind. BMW hat das gleiche Phänomen zwischen der Plattform von einem X7 und einem Rolls-Royce. Das, wie gesagt, ist eine schwierige Strategie, die muss auch nicht bei einem Endkunden wirklich gut ankommen.
Wenn du über Strategie sprichst, auch hier vielleicht nochmal die Leitplanken in unserer Auftaktfolge an, welchen Trends sich letztendlich auch eine solche Branche wie die Automobilbranche auszurichten hat. Es gibt ja nun mal Trends, die wir alle ja kennen. Urbanisierung ist zum Beispiel ein Megatrend. Mhm. Individualisierung ist ein Megatrend. Digitalisierung und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Sind denn mit diesen Leitplanken ja, die Vorgaben letztendlich auch für die Forschung und die Entwicklung gemacht? Oder wird da etwas vergessen?
Das ist eine wirklich gute Frage und ich finde es sehr schwer zu beantworten, weil für mich in die Gesamtmobilität natürlich auch die Thematik öffentlicher Personennahverkehr oder Personenverkehr grundsätzlich mit reinläuft. Für mich in diese Thematik auch die ganzen Infrastrukturfragen mit reinlaufen. Also der Unterhalt einerseits der Autobahnen und der Straßen, auf der anderen Seite aber auch der Unterhalt des Schienennetzes und die Frage, ob und inwieweit ist der derzeit ökologisch schwerlich vertretbare Flugverkehr innerhalb Deutschlands dann doch vielleicht in anderen Strukturen nochmal ein Mobilitätselement, wenn wir an das Thema Flugtaxis zum Beispiel denken. Mhm. Von daher, glaube ich, muss man Mobilität fairerweise gesamthaft denken, weil letztendlich ein Mobilitätsbedürfnis des Einzelnen ja bedient werden muss. Und wenn ja jetzt nur die Automobilindustrie ihr Angebot formuliert, dann täuscht es ja sozusagen ein bisschen über die Angebotsvielfalt hinweg, weil diese einzelne Individualfahrt könnte ja auch über andere Verkehrsträger abgebildet werden, sodass ich glaube, nur die Bedürfnisstruktur sozusagen aus Sicht der Automobilindustrie zu betrachten, greift einfach zu kurz.
Lass uns abschließend zu unserer ersten Folge noch eine Einschätzung zu einer Person geben, die im Kontext der Automobilbranche natürlich schon eine unfassbare Strahlkraft entwickelt hat und, glaube ich, schon auch einiges in Gang gesetzt hat, Elon Musk, mit seinem Tesla. Hast du das Gefühl, dass die Branche auf ihn schaut und dann reagiert? Oder wurde ja auch das Thema allmählich entzaubert?
Also für mich ist Elon Musk weiterhin der Taktgeber in der Elektromobilität. Also es gibt kein vergleichbar erfolgreiches Unternehmen, was Elektromobile angeht, das so eine Lösungsstrategie bringt und gleichzeitig die Stückzahlen transportiert. Und der Ladevorgang bei einem Tesla ist einfach so viel kundenzentrierter dargestellt und ausgeprägt und damit auch mit einem ganz anderen Verständnis eines Gesamtangebotes bestehend aus Fahrzeug plus Lademöglichkeit an den Kunden, wo man merkt, die Deutschen tun sich da extrem schwer im Vergleich, weil die betrachten immer noch das Automobil als Schwerpunkt, haben aber den Service, dass ich jederzeit schnell laden können muss, ja tatsächlich noch nicht mal durch eine Unterstützung im Fahrzeug vergleichbar zu einem Tesla angeboten. Also die Navigation in einem Tesla, um ladungsoptimiert sich zu bewegen, scheint mir immer noch ein Tick besser zu sein als bei den deutschen Herstellern, die dazu hin noch alle möglichen Folgeprobleme haben mit Aufbau, Ladestationen, Vereinbarung von Standards, um diese Ladevorgänge zu beschleunigen und. Also für mich ist der Tesla im Moment das rundeste Angebot. Das hat natürlich Schwächen. Also man kann ja mit Leichtigkeit auf Spaltmaßen und Dummy-Tests rumreiten, aber es ist für den Kunden derzeit, für die Elektromobilität, ein sehr ernstzunehmendes, da sehr rundes Angebot.
Und damit einhergehend ist natürlich schon auch die Frage, was ist eigentlich Qualität und wer definiert diese? Es genau. ist der Bauer, der Erfinder, der Ingenieur, ja, genau. der sagt, ich habe jetzt ein ganz geringes Spaltmaß an der Tür, ja. Genau. Oder ist es letztendlich der Kunde,
genau.
der ich sagt, hatte, ich habe eine gewisse Logik, eine gewisse Einfachheit, Bequemlichkeit.
Genau, ich dachte jetzt zuerst nicht an den Automobilbauern, sondern an den tatsächlichen Bauern mit den dicksten Kartoffeln, weil genau so ist es.
Lieber Karl-Christian, herzlichen Dank erstmal für diese ersten Einblicke in unserer ersten Folge über die Automobilindustrie in Deutschland. Wir haben ein paar Kennzahlen gehört und haben uns genauer angeschaut, was da eigentlich dahinter steckt, wie die Lieferantenstrukturen sind, wie letztendlich auch Umsatzvolumina sind, wie auch das Thema Forschung und Entwicklung aufgehängt ist. Wir werden im nächsten Teil, lieber Karl-Christian, werden wir tiefer eintauchen, denn dann geht es natürlich um das Thema Transformation. Die Transformation in allen Richtungen. Mhm. Also sowohl was jetzt einmal das Thema E-Mobilität angeht, genauso aber auch was das Thema ja, fossile Brennstoffe, Alternativen angeht, E-Fuels, Brennstoffzellen und so weiter und so fort. Was ist aus deiner Sicht eine der weitreichsten Transformationen in der Automobilindustrie?
Ich glaube tatsächlich, dass das vergleichsweise uninteressanteste Thema, nämlich das Betriebssystem des Fahrzeugs, die nachhaltigste Auswirkung auf den Kunden haben wird.
Warum glaubst du das?
Weil ich einfach glaube, das Betriebssystem ist der künftige Motor des Fahrzeugs. Also die Applikation, also all die Services, all die Wahrnehmung des Kunden wird über das Betriebssystem ausgesteuert. Dort wird sich sowohl Fahrgefühl als auch Konnektivität als auch Wahrnehmung im Fahrzeug danach aussteuern lassen. Und insofern wird die Software tatsächlich der, Anführungszeichen, neue Motor.
Herzlichen Dank für diese Einschätzung, Karl-Christian. An dieser Stelle, es freut mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Benzmann, dem Management-Podcast, die zweite Folge dann zur Automobilindustrie und zum Thema Transformation und Innovation. Bis dahin, alles Gute, macht's gut.
Vielen Dank, bis bald.
Tschüss.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.